Die Menschen haben das Ticket von Anfang an in ihr Herz geschossen.
Das war Verkehrsminister Volker Wissing und es ging um das 9-Euro-Ticket, das es vor 2 Jahren gab. Klaus, hattest du das?
Das hatte ich auch, ja. Zumindest für 2 Monate habe ich mir das geholt. Ja.
Und wie fandst du das?
Ich fand das fantastisch. Also allein dieser Gedanke, sowas in der Tasche zu haben, einfach einsteigen und los, egal wohin in Deutschland, einfach
ja,
super.
Fand ich auch. Ja, und es ging ja nicht nur darum, dass das praktisch ist, sondern eine Idee war auch, dass die Leute dann ihr Auto stehen lassen und auf Bus und Bahn umsteigen für mehr Klimaschutz. Jetzt gibt's aber eine Auswertung und die zeigt, dem Klimaschutz hat das 9-Euro-Ticket nichts gebracht. Warum nicht? Darum geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Ann-Kathrin Horn.
Und Klaus Jansen. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir schauen jede Woche, welche aktuellen Themen es so gibt rund um Klima, Natur und Artenschutz.
Und diese Woche ist die Bilanz zum 9-Euro-Ticket dran. Die kommt vom IFO-Institut und 2 Universitäten. Und Ergebnis ist, das 9-Euro-Ticket hat nicht dazu geführt, dass die Menschen ihr Auto stehen lassen. Stattdessen waren einfach nur die Züge voller und es gab mehr Verspätungen. Und das IFO-Team sagt kurz zusammengefasst, das 9-Euro-Ticket war eine teure und ineffiziente Klimaschutzmaßnahme.
Ja, das klingt enttäuschend. Wie teuer war es denn eigentlich?
Ja, das 9-Euro-Ticket hatten im stärksten Monat, also im Juni 2022, ungefähr 30 Millionen Menschen gleichzeitig. Und insgesamt hat es den Staat 2,5 Milliarden Euro gekostet.
Poh, das ist echt viel, also für diese 3 Monate damals. Das Geld, das ging aber an die Verkehrsbetriebe, oder? Also weil die in der Zeit ja weniger eingenommen haben.
Ja genau, die hatten ja weiter ihre normalen Kosten, ne? Personal und so. Das war durch die 9 Euro nicht gedeckt. So ein normales Monatsticket kostet ja schon mal sowas um die, weiß ich nicht, 150 Euro oder so. Und dann hat der Bund was dazugegeben als Entschädigung sozusagen, also 2,5 Milliarden Euro.
Okay, aber bei diesem 9-Euro-Ticket, da ging es ja nicht in erster Linie um Klimaschutz, oder? Also es ging darum, dass die Leute billige Öffis kriegen in der Zeit. Ja, da war die Energie sehr teuer und die Inflation war auch sehr hoch.
Ja, es ging tatsächlich erstmal darum, ich sag mal, den Menschen finanziell was Gutes zu tun. Und es hat auch vielen Menschen was gebracht. In Erfurt gab es zum Beispiel eine Umfrage, die hat gezeigt, dass Menschen mit wenig Geld durchs 9-Euro-Ticket tatsächlich dann mehr Lebensqualität hatten, haben sie gesagt, weil sie damit mehr unternehmen konnten. Aber für Klimaschutz hat es halt laut der IFO-Untersuchung kaum was gebracht.
Weil dann alle Leute nur zusätzlich mit Bus und Bahn gefahren sind und dann trotzdem ihr Auto weiter genutzt haben,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau. Die IFO-Untersuchung sagt, dass es in diesen 3 Sommermonaten mit dem 9-Euro-Ticket, dass es da im Schnitt pro Tag 30-35% mehr Zugfahrten gab, aber nur ungefähr 4-5% weniger Autofahrten. Es gab auch so offizielle Verkehrszählstellen an Bundesstraßen und Autobahnen. Die kamen auf 1% weniger Autos. Und die TU München hat auch eine Bilanz vorgelegt für München. Das sind so ähnliche Zahlen wie vom IFO-Institut. Die kamen auf 3% weniger Autoverkehr in der Zeit.
Das ist ja wirklich nicht so viel. Aber wie passt das denn zusammen? Also wie sind die Züge denn so voll geworden, wenn alle weiter Auto fahren?
Ich habe dazu Sarah Necker gefragt, die hat diese IFO-Untersuchung gemacht und sie hat mir gesagt, viele Leute, egal ob sie ein Auto hatten oder nicht, haben das wohl genutzt, um am Wochenende Ausflüge mit den Öffis zu machen, die sie sonst nicht gemacht hätten.
Unsere Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen ist, dass das 9-Euro-Ticket nicht zu einem Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr geführt hat, sondern primär dazu genutzt wurde, zusätzliche Fahrten zu unternehmen, vor allen Dingen am Wochenende. Das können wir beobachten, dass das 9-Euro-Ticket vor allen Dingen am Wochenende genutzt wurde und um zu touristischen Destinationen zu kommen.
Ja, also war eher so ein Freizeitding. Und für die Arbeit haben die Leute einfach das weiter genutzt, was sie immer nutzen. Also manche dann weiter mit den Öffis, nur dann halt in billig. Und die anderen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, sind auch weiterhin mit dem Auto zur Arbeit.
Das heißt, wenn man will, dass die Leute das Auto stehen lassen, dann muss man sich was anderes einfallen lassen, als mal kurz ultra billigen ÖPNV zu machen.
Ja, die Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, sagen, kostenlose oder billige Tickets sind nicht effektiv. Also schon gut für Menschen mit weniger Geld, aber nicht, wenn du weniger Autos auf den Straßen haben willst. Sondern zuallererst musst du dafür sorgen, dass es einfach angenehm ist, Bus und Bahn zu nutzen. Also, dass alles pünktlich ist, oft fährt und so.
Ja, ich glaube, das stimmt. Also die Leute, die regen sich ja immer noch mehr auf über ausgefallene Züge als über ja, hohe Ticketpreise, oder? Also zumindest ist es eine knappe ganzes Jahr.
Ich rede mich über beide Software.
Ja, aber anderswo läuft das ja. Also in Luxemburg zum Beispiel, da sind die Züge und die Busse für alle kostenlos. Und die sind auch ziemlich pünktlich und die fahren auch oft in Luxemburg.
Ja, aber für Luxemburg gibt es jetzt auch keine wirklichen Erfolgszahlen von wegen, dass da die Leute jetzt deutlich weniger Auto fahren. Wo das eher geklappt hat, das ist Kopenhagen oder Paris oder Barcelona. Und das hat nichts mit billigen Tickets zu tun, sondern da wurden die Öffis ausgebaut und die Radwege auch. Und gleichzeitig hat man es für Autos richtig unangenehm gemacht. Also Parken ist teuer, viele Straßen sind gesperrt. Und das ist jetzt viel angenehmer und schneller, wenn du das Rad nimmst oder die Öffis und nicht das Auto. Aber da muss man auch dazu sagen, in der Stadt geht sowas besser, das zu steuern. Auf dem Land ist es schon schwerer, die Leute vom Auto wegzukriegen.
Klar, weil das ja auch komplizierter ist mit den Busverbindungen und so, das dann hinzubekommen.
Ja, ne? Oder du bräuchtest viele Radschnellwege, die Leute bräuchten alle E-Bikes, die Busse müssten viel öfter fahren und das wären ja jeweils sehr große Investitionen für gerechnet auf relativ wenig Leute.
Okay, dann halten wir fest, also wenn man wirklich Leute wegbringen will vom Auto, dann geht das einfacher in der Stadt, logischerweise mit den Mitteln, die wir hier auch schon oft besprochen haben, also mehr Radwege, Öffis ausbauen und nur billigere Tickets, also sowas wie das 9-Euro-Ticket halt, die helfen da nicht.
Genau.
Kleine Schätzfrage für dich, Anka. Okay. Wie viele Tonnen Kunststoff werden aktuell produziert weltweit in einem Jahr?
Ich bin nicht so gut in Schätzfragen. Wie viele Tonnen? 80 Millionen vielleicht?
Immerhin bist du schon im Millionenbereich. Aha. Es sind rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff in einem Jahr weltweit, Tendenz steigend. Damit man sich das Gewicht mal besser vorstellen kann, das neue Plastik, das wiegt ungefähr so viel wie alle Autos in der Europäischen Union zusammen.
Und Autos sind ja sehr schwer. Also okay, ist viel Plastik.
Sehr viel. Ja. Und nächstes Jahr kommt ja mindestens noch mal so viel dazu. Die Frage ist, wo landet das alles und wie viel davon landet in der Umwelt? Und das wollen wir jetzt mal klären.
Ich sag vorneweg, ich finde Plastik richtig blöd. Ich bin da voreingenommen.
Bist du im Team Nicht-Plastik, aber ganz drumherum kommst du ja trotzdem nicht, oder?
Nee, ich konkretisiere das mal. Also Plastik hat ja viele Vorteile. Ne? Es ist sehr leicht, es hält lange, du kannst sehr viele Dinge schnell und billig herstellen. Mhm. Was mich halt nervt, sind diese ganzen Plastikverpackungen.
Ja, das ist mir auch zu viel, klar, aber es sind halt da. Ne?
Ja. Also bei mir gibt es so einen Unverpacktladen um die Ecke, wo ich dann schon öfter mal hingehe. Aber ich muss sagen, manchmal bin ich auch gebrandet auf eine Marke, dann gibt es das nur in Verpackung, so meine Lieblingschips zum Beispiel.
Okay. Ja, also dieser ganze Plastikmüll, der landet leider viel zu oft in der Natur. Das zeigt jetzt eine Untersuchung von Forschenden der Universität Leeds in England. Die haben das mit ganz vielen Daten und mit Hilfe von KI berechnet. Viel landet zwar in Müllverbrennungsanlagen oder wird recycelt oder wird ordentlich deponiert, aber über 50 Millionen Tonnen sind stattdessen in der Natur gelandet.
50 Millionen pro was? Pro Jahr? Mehrere Jahre?
Ja, pro Jahr, genau. Also genauer gesagt im Jahr 2020, wo das untersucht worden ist. Und das war nur der große Plastikabfall, der in der Natur gelandet ist. Also wir reden jetzt nicht von Mikroplastik, sondern von Makroplastik. Also alles, was größer ist als einen halben Zentimeter, auch die ganzen Verpackungen und so weiter.
Aber 50 Millionen Tonnen jetzt in einem Jahr einfach so in der Natur. Okay, ich habe schon gesagt, finde ich nicht so geil. Ja. Wo liegt das denn alles? Also ich sehe schon jetzt hier bei mir im Park ab und zu mal so Grillverpackungen vom Steak oder so. Aber ich vermute mal, dass der größte Teil in anderen Ländern liegt.
Ja, das ist vor allem ein Problem im globalen Süden. Also ganz einfach deshalb, weil es da Regionen ohne Müllabfuhr gibt. Also mehr als 1 Milliarde Menschen leben so, ohne dass jemand den Müll abholt.
Ist schon Luxus, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, dass die Müllabfuhr kommt und es mitnimmt.
Hat man normalerweise nicht Luxusgefühle, wenn man die sieht, aber das ist genau so. Und in armen Ländern müssen sich die Leute halt selber darum kümmern, den Müll wegzubringen.
Ja, ich habe das in Asien schon gesehen, wie man das in Anführungszeichen wegbringt, dass das dann zum Teil, glaube ich, auch verbrannt wurde.
Genau, also etwas mehr als die Hälfte von diesen über 50 Millionen Tonnen wird einfach verbrannt. Also jetzt nicht in Müllverbrennungsanlagen, die zumindest Filter haben, sondern einfach so unter freiem Himmel. Und vieles liegt auch einfach nur rum oder sammelt sich an, auch in illegalen oder unkontrollierten Müllkippen, zerfällt dann langsam zu Mikroplastik und ja, schadet dann der Gesundheit, der Umwelt und dann auch der Wirtschaft.
Ja, du hast vorhin globaler Süden gesagt, dass das da ein Problem ist. Das ist ja ein weiter Begriff. Also gibt es so ein paar Beispielländer, wo das ein besonders großes Problem ist?
Also vor allem ist das ein Problem in Indien, in Nigeria, Indonesien und China. Aber auch Russland und Brasilien sind noch in den Top 10 dieser Plastik-Umweltverschmutzer.
Und soweit ich weiß, könnte es ja auch in Deutschland ein bisschen besser laufen, ne? Also Recycling ist ja für Plastikmüll nur ein kleiner Teil. Das wird ja auch zum Teil verbrannt in Müllverbrennungsanlagen.
Ja, und auch in Kraftwerken oder in Zementwerken, um dann letztendlich auch Energie zu gewinnen. Mhm.
Und wir exportieren ja auch unseren Plastikmüll in andere Länder, ne? Und keine Ahnung, was dann damit passiert.
Ja, das stimmt, das haben die Forschenden aber nicht untersucht. Sie sagen aber, dass diese Plastikmüllexporte deutlich nachgelassen haben, obwohl Deutschland weltweit immer noch am meisten Plastik exportiert. Also letztes Jahr fast 700.000 Tonnen. Der globale Norden ist auf jeden Fall stark mitverantwortlich für diese Plastikmüllkrise. Hier wird auch viel mehr Plastik logischerweise verbraucht als im Süden.
So, was könnten wir jetzt tun, damit weniger Plastik in der Umwelt landet? Also ich habe schon ein paar Ideen, aber hat die Studie vielleicht auch Vorschläge? Wissenschaftlich untermauert, nicht mein Bauchgefühl.
Also natürlich muss man erstmal wissen, wie groß das Problem ist. Da haben die Forschenden die Dimensionen ja jetzt aufgezeigt. Und dann ist eigentlich klar, was zu tun wäre. Weniger Plastik herstellen, dann kann auch weniger in der Umwelt landen.
Ja. Logisch.
Genau. Und gerade geht der Trend aber noch in die andere Richtung. Es wird immer mehr produziert. Und ansonsten müsste auch die Infrastruktur in den betreffenden Ländern einfach verbessert werden, mit Abfallbetrieben, mit Müllmanagement. Und man muss auch mehr ans Recycling denken, weltweit.
Das Komplizierte ist ja dabei, dass bei Plastikmüll oft so viele Kunststoffarten vermischt sind, ne? Dass man da eigentlich die Stoffe besser auseinanderkriegen müsste, um die dann nochmal zu verwenden.
Genau, da wird jetzt weiter dran geforscht, klar. Und die Vereinten Nationen, die sind übrigens auch dran am Thema Plastikmüll. Noch in diesem Jahr könnte ein rechtlich verbindliches UNO-Plastikabkommen zustande kommen. Einige Länder sind dagegen, lange auch die USA, aber die schwenken gerade so ein bisschen um hin zu weniger Plastikproduktion und mehr Recycling. Das könnte also durchaus noch spannend werden.
So, jetzt zu einem Thema mit einem recht komplizierten Namen. Den hört und liest man nicht so oft. Es geht um Phytosanierung.
Das musst du, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären.
Also Phyto ist griechisch für Pflanze und Sanierung kennt man ja, also was aufbessern. So, und Phytosanierung heißt, man kann mit Pflanzen giftige Stoffe aus dem Boden rausholen, wenn der Boden verseucht ist. Und über dieses Thema wird so wenig berichtet, dass es dieses Jahr auf Platz 1 gelandet ist, auf der Liste der vergessenen Nachrichten.
An dieser Liste ist der Deutschlandfunk auch dran beteiligt. Es gibt einen Verein, der macht jedes Jahr eine Liste mit Themen, von denen er sagt, da wird so wenig drüber berichtet.
Genau, und 2024 steht auf Platz 1 die Phytosanierung. Und ich habe mit Marlene Nunnendorf, die ist im Vorstand bei diesem Verein, darüber gesprochen, warum genau dieses Thema ausgesucht wurde.
Es ist ein hochrelevantes Thema mit großem Potenzial für Umwelt und Wirtschaft, aber dennoch wird in den deutschen Medien kaum darüber berichtet. Es ist wichtig, solchen Themen mehr Raum zu geben, wie wir finden, die konkrete Lösungen für drängende Probleme bieten. Und die Phytosanierung ist ein solches konstruktives Beispiel, das die Belastung durch Gift und Schadstoffe direkt in Angriff nimmt.
Ja, ich habe mir gedacht, dann nutzen wir doch mal unseren Podcast und schauen drauf, was genau Phytosanierung ist und was die kann und ob das wirklich so viel Potenzial hat.
Ja, du bist da tiefer eingestiegen, aber ich wiederhole gerade nochmal, weil es wirklich so unglaublich klingt. Man hat einen Boden, der ist voll mit Schadstoffen, weil da ein Tagebau war oder sowas und die Pflanzen ziehen das da raus.
Genau, Pflanzen nehmen ja Nährstoffe aus dem Boden auf und manche Pflanzen haben es in der Evolution geschafft, dass sie auch Stoffe aus dem Boden aufnehmen können, die eigentlich für Lebewesen ziemlich giftig sind. Blei, Arsen, Kupfer oder auch Zink, Eisen, Cadmium. Und eine neue Studie sagt auch, dass Pflanzen sogar auch Plastik aus dem Boden holen könnten.
Ja, Plastik ist ja offenbar überall, wie wir eben gehört haben auch. Aber was für Pflanzen sind das denn, die sowas können? Also gibt es die auch hier bei uns in Deutschland?
Sonnenblumen zum Beispiel. Sonnenblumen können Blei und Cadmium aus dem Boden holen.
Okay.
Schilf wurde auch schon mal benutzt und in Gebirgen bei uns wachsen auch Pflanzen, die können Zink, Nickel und Cadmium rausholen. Viele dieser Pflanzen, die das können, die wachsen aber überall verstreut auf der Welt, also auch oft da, wo es wärmer ist.
Das ist ja eigentlich schon praktisch, ne? Aber dann sind diese Metalle ja nicht weg, sondern die sind halt in die Pflanzen reingewandert. Mhm. Ich würde jetzt ungern Sonnenblumenöl mit Blei und Cadmium jetzt in meiner Küche stehen haben oder sowas.
Ja, also wenn du solche Pflanzen extra anbaust, um eine verseuchte Gegend sauber zu machen, dann sollte man diese Pflanzen nicht essen. Tiere sollten die auch nicht fressen. Die beste Option ist, diese Pflanzen später zu verbrennen.
Warum das? Also da gehen die Schadstoffe doch dann in die Luft, oder?
Naja, wenn du es kontrolliert machst mit Filtern, dann kannst du es schon kontrollieren. Okay. Und wenn du die Pflanzen verbrennst, hast du am Ende Asche übrig. Und die kann man dann gut abgesichert irgendwo entlagern. Und Asche ist auch platzsparend. Oder, was auch geht, du kannst die Pflanzenasche auch nehmen und da bestimmtes Metall dann wieder rausholen und nutzen.
Boah, das klingt aber insgesamt umständlich, ne? Also, dass das Metall dann erst aus dem Boden in die Pflanze muss, dann muss man die verbrennen und dann habe ich erst das Metall. Also ist es nicht einfacher, das Metall dann direkt aus dem Boden rauszubaggern?
Jein, also manchmal sind Pflanzen dafür sogar besser. Das heißt dann auch nicht mehr Phytosanierung. Das hat schon einen eigenen Begriff, Phytomining, also wie Minenabbau. Bei Nickel ist es zum Beispiel so, da kriegst du über die Pflanze am Ende mehr Nickel raus als aus dem Boden.
Wie soll das gehen?
Im Boden ist die Nickelkonzentration normalerweise ziemlich gering, aber wenn eine Pflanze das über die Wurzeln aufnimmt und du die Pflanze verbrennst, dann hast du in der Asche eine sehr hohe Nickelkonzentration. Das ist dann einfach viel konzentrierter und das ist dann vielleicht der bessere Weg, als das direkt aus dem Boden zu holen.
Das heißt, es wird jetzt schon im großen Stil gemacht vermutlich, oder? Wenn
nee,
das so toll ist.
Nee. Meine Recherche hat ergeben, es gibt zwar einzelne kleinere Projekte, vor allem für Phytomining, aber für die Phytosanierung, also Boden reinigen, da ist das meiste echt noch Grundlagenforschung, weil das ist doch alles ziemlich kompliziert. Also welche Pflanzen genau nimmt man für was und so.
Ist jetzt also kein Allheilmittel, leider um eine nicht. Fläche wieder sauber zu bekommen.
Nee, also ist es eine Option bei Bodenverschmutzung. Aber das Problem ist, nur weil Sonnenblumen gut Blei aufnehmen können, heißt das nicht, dass du überall, wo Blei im Boden ist, einfach Sonnenblumen pflanzen kannst. Die Metalle, die können in unterschiedlicher Form im Boden sein und je nachdem nimmt eine Pflanze die dann auf oder nicht. Da sind dann manchmal auch mehrere Schadstoffe im Boden und das Klima ist ja auch überall unterschiedlich und nicht jede Pflanze wächst an jeder Stelle.
Okay, also grundsätzlich ist das eine gute Idee, aber so einfach ist es dann leider doch nicht mit der Phytosanierung.
Richtig, aber ist ja auch nicht verkehrt, da mal drüber zu berichten, ne? So. Ja. Übrigens, wenn ihr Themen habt, von denen ihr sagt, da wird auch zu wenig drüber berichtet, das soll auch mal auf die Liste der vergessenen Nachrichten. Ihr könnt da auch Vorschläge einreichen. Den Link dazu, den packen wir in die Shownotes.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir immer, welche guten Ideen es schon gibt, um dem Klima oder der Natur zu helfen. Und heute hast du was mitgebracht, Klaus.
Ja, jetzt geht es um eine Idee aus den Niederlanden, Tegelwippe.
Ich verstehe das akustisch nicht so richtig.
Tegelwippe, also geschrieben Tegelwippen sozusagen.
Also wie der Flughafen Tegel und dann noch Wippen.
Ja, sozusagen. Genau. Also das ist sozusagen ein Entsiegelungskontest. Also möglichst viele Tegel, also Fliesen, Bodenbelag, Wippen, also rausheben und dafür Blumen oder Rasen oder Bäume anpflanzen. Entsiegeln halt, also da, wo man das darf. Natürlich, das ist jetzt keine Guerilla-Aktion. Es gibt sogar Songs dazu. Ich spiele den hier mal kurz an, von der Gemeinde Maashorst.
Kennen jullie het NK Tegelwippen?
Tegel wat?
Tegelwippen?
Nou, het NK Tegelwippen. Ja, wippen niet, wippen. Gaat dus over strippen. Ja, strippen niet, strippen. Minder tegels in je tuin en veel meer groen. NK Tegelwip kampioen!
Mijn kop wippt schon mit.
Geil, ne? Ja. Das ist ein Hammer-Song, muss ich sagen, ja. Also in den Niederlanden ist dieses Tegelwippen, wie man auch gerade an diesem Song gehört hat, ein ziemlicher Erfolg. 2020 hat das angefangen als Wettbewerb zwischen Amsterdam und Rotterdam. Und jetzt ist das überall ein nationales Phänomen. Viele Städte machen mit, Gemeinden, Firmen, auch Privatleute und auch in Flandern, in Nordbelgien. Die Aktion, die läuft immer von März bis Oktober. Und da kannst du zum Beispiel die goldene Fliese gewinnen, wenn du als Gemeinde die größte Fläche entsiegelt hast.
Goldene Fliese ist schön. Und mein Kopf wippt immer noch. Ja. Und so Wettbewerbe, sich gegenseitig auszustechen, das klappt ja auch immer ganz gut, ne? Wie viel Fläche ist da jetzt schon entsiegelt?
Ja, da kommt schon was zusammen. Also seit 2020 sind in den Niederlanden und in Belgien über 14 Millionen Gehwegplatten gewippt worden.
Also viel, sehr viel.
Ziemlich viel. Also gerechnet wird immer diese Standard-Gehwegplattengröße von 30 mal 30 Zentimetern, jetzt egal, was genau wirklich da rausgerissen worden ist, damit man so einen Vergleichswert hat. Und weit über 1 Million Quadratmeter sind entsiegelt worden. Immerhin ungefähr dreimal so viel, wie der Vatikan groß ist. Da machen mittlerweile einfach viele mit. Und es gibt auch schon ähnliche Projekte, zum Beispiel in Zürich und in Winterthur. Da haben sich die Asphaltknackerinnen gegründet.
Auch schöner Name.
Genau. Und die machen auch dasselbe. Die entsiegeln auch Flächen.
Ja, und Entsiegelung ist ja schon hilfreich, gerade in Städten im Sommer. Dann heizt es sich weniger auf, es gibt mehr Pflanzen, mehr Insekten, Wasser kann besser versickern, wenn es doll regnet. Und es sieht halt auch einfach schöner aus, ne? Grün statt grau.
Klar, in den Niederlanden gibt es auch sehr viel Unterstützung. Da geben zum Beispiel Tegelwip-Trainerinnen und Trainer Tipps beim Entsiegeln.
Trainer.
Und du kannst auch Fliesentaxis anrufen, die dann die Platten zur Entsorgung abholen.
Ich sehe schon, eine sehr gute Infrastruktur.
Ja, aber auch in Deutschland gibt es Unterstützung. Also wenn man sowas auch mal machen will mit Entsiegeln, viele Kommunen haben das Thema auf dem Schirm. Und manchmal gibt es da auch Förderungen. Die KfW-Bank, die vergibt Fördergelder, wenn Flächen wie Terrassen oder Garageneinfahrten entsiegelt werden sollen.
Okay, also Tegelwippen in Deutschland.
Tegelwippe.
Tegelwippe. Okay, ich will auch die goldene Fliese. Klaus, wir sind fertig für heute. Was nimmst du mit? Was ist bei dir besonders hängen geblieben?
Bei mir war es, glaube ich, die Phytosanierung. Also ist erstens natürlich auch ein tolles Wort und zweitens ist das schon einfach krass, was Pflanzen alles können. So total underrated irgendwie. Wahnsinn. Und bei dir, was hast du mitgenommen?
Ich habe vor meiner 9-Euro-Ticket-Recherche gedacht, dass es wichtig ist, dass Öffis billig sind, wenn man weniger Autos will. Und ich finde es interessant, dass man da wohl doch anders rangehen muss. Und Tegelwippe finde ich cool. Oder irgendwas anderes, bei dem man so einen Wettbewerb zwischen Städten hat. Das funktioniert bei mir immer gut. Ja.
Deine Minute Natur.
Und jetzt nehme ich dich und alle noch mit für eine Minute an einen Strand in Kalabrien, in Süditalien, am Capo Vaticano. Also sehr, sehr schöne Gegend und fantastisches Wasser, das kann ich nur empfehlen.
Ja, und ich habe noch eine Bitte. Wir sind immer auf der Suche nach schönen Natursounds von irgendwo. Also wenn ihr die Natur mal irgendwo aufnehmen könnt, einfach mit dem Handy, dann schickt uns das an updateerde@deutschlandfunknova.de. So, und jetzt weiter Wellen lauschen. Wir sind Anka und Klaus und sagen Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Voor de biodiversiteit, daar hoor jij ook bij, dat is een feit. Je doet toch wel mee, yo, je bent toch geen knakworst? Je gewipte tegels geef je door aan Maashorst. Alle tuinen worden zo groen en wij... NK Tegelwip kampioen!